Der Text, der der Predigt heute zugrunde liegt, steht in Johannes Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, auf dass dich dein Sohn verherrliche, wie du ihm Macht gegeben hast über alles Fleisch, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche mich du, Vater, bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort behalten. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, sei von dir. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben es angenommen und erkannt, wahrhaftig, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein.
Ja, mein Thema heute lautet Investition für die Ewigkeit. Und es war ein Zeitungsartikel, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Gemeint war die Dresdner Frauenkirche, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. 2005 ist die wieder aufgebaut worden, nach Jahren des Hoffens und des Weins. 132 Millionen Euro wurden investiert, zum Teil aus Spenden und zum Teil aus Staatskassen. Kritiker sprechen von Verschwendung. Was hätte man nicht alles mit diesem Geld machen können? Auf der einen Seite verhungernde Menschen müssen um ihre Existenz kämpfen. Auf der anderen Seite wollen sich Menschen profilieren, wollen sich ein Denkmal setzen. Ein Denkmal setzen will Gott, dass wir uns Häuser für die Ewigkeit bauen. Sollen wir Schätze auf Erden sammeln, die dann doch von Rost und von Motten zerfressen werden? Und wir wissen es alle, schon der Psalmist hat uns gewarnt, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten wir umsonst. Und wenn wir den Herrn nicht die Stadt behüten lassen, dann wachen wir umsonst. Und es hat auch keinen Sinn, wenn wir früh aufstehen und uns abmühen. Wenn wir unser Leben ohne Gott gestalten, dann sind wir schlechthin verloren. Und mit Haus bauen ist auch unser Leben, unsere Gemeinde gemeint. Wenn wir Jesus nicht die Herrschaft in unserem Leben überlassen, dann sind wir wirklich ohne Schutz. Und wir werden wie so ein Luftballon durch die Luft gewirbelt. Aber das heißt nicht, dass wir nichts dazu tun müssen. Wir sollen Arbeiter sein in Gottes Weinberg. Jeder Tag hat ja seine Plage, dass der Mensch sich mühen soll. Aber das Entscheidende ist einfach, dass wir Jesus unser Leben anvertrauen. Und dann wird er auch in unserem Leben die Regie führen. Haus und Gemeinde stehen auf festem Grund. Und es bedeutet für mich, unsere Existenz ist gesichert. Unsere Lebensqualität, dein und mein Leben, das sind was Besonderes. Wir können in Ewigkeit leben, wenn wir wollen. Meine erste Frage ist, warum wir? Wer ist denn überhaupt wir? Und wann soll das geschehen? Was hat es auf sich mit dieser Ewigkeit? Und Jesus selber gibt uns die Antwort. Wir haben gerade den Text vorgelesen bekommen. Gekommen ist die Stunde der Entscheidung. Tod oder Leben? Jesus wusste, wenn er den Garten Gethsemane betritt, dann fängt sein Leidensweg an. Dann ist er seinen Feinden ausgeliefert. Vorher hat er sich noch von seinen Jüngern verabschiedet, hat sie vorbereitet auf die Zeit ohne ihn. Aber jetzt hält er inne und seine letzten Worte, die gelten dem Vater. Es ist das letzte Gespräch zwischen Gott und Jesus hier auf dieser Erde. Und Jesus bittet nicht um Rettung, was wir wahrscheinlich alle getan hatten. Jesus ging es darum, dass der Vater ihn verherrlichen sollte, und er wollte den Vater verherrlichen. Er selbst hat es nicht bewirken können. Es war Gottes Werk selbst, dass das Jesus gekannt hat. Dieses Gebet nennt man auch das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus für die Seinen eintritt. Und darin haben wir auch ein Bild für die Zukunft, wo Jesus jetzt ist, wo er für sein Volk eintritt und für uns betet. Verherrliche deinen Sohn, betet der Heiland. Sein Tod am Kreuz stand ihm vor Augen. Wenn er im Grab bleiben würde, dann würde die Welt wissen, dass er nur ein normaler Mensch war. Wenn aber Gott ihn noch auferwecken würde, dann würde die Welt erkennen, dass er der Retter und der Erlöser dieser Welt ist. Und wir wissen es alle, Gott hat ihn am dritten Tag wieder auferweckt. Und hat ihn dann später in den Himmel zurückgeholt und hat ihn dort gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Und dann spricht der Jesus von dieser Vollmacht, die er vom Vater hat. Ewiges Leben hat er für die bereit, die der Vater ihm gegeben hat. Wen hat Gott erwählt? Ich denke, hier wird es gefährlich. Hier fangen wir an zu grübeln. Gott ist es keinen Menschen schuldig, dass er uns mit ewigem Leben belohnt. Durch unsere Sünde erlischt jeder Anspruch. Er ist nicht verpflichtet, alle zu erwählen. Es geht hier um freie Gnade. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Gott jeden die Erlösung anbietet, der Jesus in sein Leben aufnimmt. Ja, und hier wird es deutlich, wer Jesus überhaupt ist. Er ist der Herr über die Naturgewalten. Er ist Herr über Leben und Tod. Und ohne ihn gibt es keine Möglichkeit, ewigen Frieden zu finden. Und wir können nur staunend dankbar sein, wenn wir zu denen gehören, die der Vater den Sohn übergeben hat. Worin besteht denn überhaupt dieses ewige Leben? Wir wissen es alle, Leben ist uns auch so geschenkt, wenn wir Gott und Jesus nicht kennen. Und die Antwort erstaunt uns. Es geht um Erkenntnis. Ewiges Leben hat also was damit zu tun, dass wir was erkennen sollen. Und dann, wenn wir was erkannt haben, dann soll man das auch annehmen. Aber es gehört auch das Tun dazu. Erkennen, glauben und die Werke Jesu tun. Und das ist der Unterschied zum normalen Leben. Ewiges Leben ist nur bei Gott zu finden. Und erkennen meint ja in der Bibel ein wesenhaftes Erfassen in lebendiger Hingabe und Verbundenheit. Verstand und Wissenschaft alleine reichen uns nicht aus, um in die Nähe von Gott überhaupt zu kommen. Wir erkennen nicht erstens Gott und dann zweitens Jesus. Glaube ist nur dort zu erkennen, wo Jesus auftritt. Den wahren, alleinig wahren Gott finden wir nur in Jesus Christus. Und der Geist hilft uns dabei, dass wir das verstehen können und auch umsetzen und dass wir das auch den Menschen weitergeben können. Denn durch sein Tun und durch sein Sterben auf Golgatha bringt er uns Menschen dieses große Geschenk des Vaters. Ewiges Leben. Und es war ihm keine Last. Es war die Gabe des Vaters. Und ich sage, das ist Liebe pur. Können wir dem allen zustimmen? Lebt es in unserem Herzen? Packt uns nicht ab und zu der Zweifel, ob unser Glaube überhaupt ewig hält? Wir reden ja so oft von ewig halten. Wenn wir Haus bauen oder wenn wir was fest verankern, so, das hält für immer und ewig. Oder zwei Verliebte. Unsere Liebe hält für immer und ewig. Das hoffen zumindest die meisten. Aber dann kann es auch anders ausgehen. Ewig ist dann vielleicht ein oder zwei Jahre oder was noch denkbar ist, ein sogenannter Lebensabschnitt. Dann gibt es ja auch noch, das ist ja ewig schön oder ewig gut, was Besonderes, also was Einmaliges. Und wir wissen alle, Schönheit kann vergehen, das sieht man an uns Menschen. Und dieses Wort ewig oder Ewigkeit, das kann verschiedene Bedeutungen haben. Es ist ein Zeitabschnitt, eine Epoche. Eine verborgene Zeit nach vorne oder nach hinten. Und die Zeitstrecke muss dabei nicht endlos sein. Wichtig ist auch der Bezug der Zeit auf das Leben. Erst der Textzusammenhang lässt uns manchmal erkennen, um was es überhaupt geht. Und mir ist da ein Beispiel dazu eingefallen. Der König lebe ewig aus Daniel 2,4, das kennen wir alles. Und der Begriff der Ewigkeit als Anfangs- und Endlosigkeit, das erstammt griechischen und nicht biblischen Denkens. Die volle Bedeutung Ewigkeit gewinnt der biblische Begriff, wenn er mit Gott in Verbindung gebracht wird. Und wenn Gott an vielen Stellen der Ewige genannt wird, dann ist es also nicht nur die anfangs- und endlose Dauer, sondern Gottes unendliche Lebens- und Daseinsfülle. Das sind dann solche Aussagen wie der Er war und er ist. Ich bin der Erste und der Letzte und ich werde der sein, der ich sein werde. Als Schöpfer und Welt von Elder ist Gott der Ewige. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn der jetzige Himmel und die jetzige Erde vergehen werden, dann bleibt sein Wort bestehen. Sein Wort gilt für alle Ewigkeit. Und es gilt auch in Bezug auf Christus bei den Ich bin worden. Da wird es besonders deutlich. So stehen sich nun die unendliche Ewigkeit Gottes und die durch Schöpfung und Erde begrenzte Welt einander gegenüber. Da Gott der ewige König ist, sind auch seine Eigenschaften ewig. Wir wissen es, die Gnade, die Gerechtigkeit, die Güte, die Liebe und vor allem sein Bund, den er mit uns Menschen geschlossen hat. Er offenbart eine ewige Erlösung durch Christus, den ewigen Priester. Ja, alle, die durch Jesus Christus an ihn glauben und seinen Willen tun, haben Anteil an diesem ewigen Leben. Und hier begegnet uns wieder dieses Tun. Wir müssen es annehmen und tun und umsetzen. Und das ewige Leben, das Christus den Seinen verleiht, ist in erster Linie Anteil an Gottes und Christi Lebensfülle. Also die Existenz, Herrlichkeit, alles das gehört uns. Und der Paulus spricht von einer Fülle, die wir haben. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und ich sage, das ist Gnade, das ist unaussprechliche Liebe, die wir da haben. Das ist ein Geschenk, das wir annehmen sollten. Und deswegen verteilen wir auch Bibeln, dass die Menschen diese Lebensqualität erfahren dürfen. Und meine Frage ist immer, willst du das alles ausschlagen? Sind es nur Spinnereien? Und in der Bibel steht, Jesus wird einst wiederkommen. Und dann wird es ein absolutes Ende und einen Neuanfang geben. Himmel und Erde werden vergehen. Und es gibt keine Wiederkehr aller Dinge, keine Zeiten, die immer wieder neu zurückkommen, wie es die Astrologie und die Gnosis lehren wollen. Nach biblischem Verständnis gibt es ein Gericht. Und wenn Jesus einst diese Welt richten wird, dann wird nichts mehr vergleichbar sein mit dieser jetzigen Welt. Das Neue Testament spricht ja von einer gegenwärtigen und von einer zukünftigen Welt. Was ist denn die gegenwärtige Welt? Sie ist durch Schöpfung und Weltende begrenzt. Wir leben in einer bösen Welt, in einer Welt, wo der andere den anderen hinters Licht führen will, wo Machtkämpfe öffentlich ausgetragen werden, wo Menschen sich einander umbringen. Und die Sünde nimmt immer mehr Platz ein in unserem Leben in dieser Welt. Und hier sind wir Christen aufgefordert zu beten. Hier sind wir Christen aufgefordert, das Wort Gottes weiterzugeben. Hier zeigt sich, ob wir Christen mit oder gegen den Strom schwimmen. Wir sollen uns nicht dieser Weltzeit angleichen, hat Jesus gesagt. Wir sollen Zeichen setzen. Und das Neue Testament spricht ja von einer zukünftigen Welt, vom neuen Reich Gottes, von einer neuen Erde und von einem neuen Himmel. Vollendung der Welt. Und wer wird daran teilhaben? Kinder des Lichts. Und das sind wir, wenn wir Jesus unser Leben übergeben hat. Ja, und wann wird das geschehen? Ja, liebe Geschwister, und ich denke, das ist das wunderbare Geschenk, das wir in Jesus Christus schon haben. Und ich denke, das ist eine wichtige Aussage der neutestamentlichen Verkündigung. Die Gläubigen sind schon jetzt von dieser gegenwärtigen bösen Welt erlöst, Galater 1,4, und haben schon jetzt die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Die neue Welt hat bereits begonnen für die, die wo in Jesus Christus sind, die in die Christusgemeinschaft eingetreten sind. Wir können das erkennen, aber vor den Augen der Menschen ist es verborgen. Und dazu brauchen wir den Geist, dass er uns das sagt und dass er die Menschen auch weiterbringt. Wir leben sozusagen schon in dieser Ewigkeit. Und bei den Schriften vom Johannes, da wird es nochmal deutlich, dass es kein zeitlicher Begriff ist, sondern dass es eine bestimmte Lebensqualität sein soll. Wir sind besondere Menschen, wir sind Kinder Gottes, Wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Und deswegen fängt ewiges Leben nicht erst in der Zukunft an, sondern hat für die begonnen, die in der Christusgemeinschaft eingetreten sind. So steht es bei Johannes 3, 15 und 16. Und das ist das Geschenk des Vaters. Und später bittet dann Jesus seinen Vater im Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Alle, die du mir gegeben hast, die gehören auch dir. Und sie glauben meinen Worten. Wir sind eins. Und dann schaut Jesus in die Zukunft. Vers 20. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch das Wort an mich glauben werden. Und damit sind auch wir gemeint und unsere Nachkommen. Allen soll es kundgetan werden. Wir leben noch in dieser Gnadenzeit. Und es ist wunderbar zu sehen, wie viele Menschen noch ihr Leben Jesus übergeben, wenn wir in den Schulen sind, wenn wir die Bibeln weitergeben dürfen. Es können immer noch Menschen diese Lebensqualität erfahren. Und wir dürfen Menschen von dieser Botschaft erzählen. Wir dürfen nicht nur, wir sollten es tun, das sollte uns zur Aufgabe sein. Nicht nur die Gideons, auch wir als Christen sind dafür verantwortlich, dass das Wort weitergehen kann. Können wir was für unsere Ewigkeit tun? Können wir irgendwas investieren? Ich denke, mit Geld und mit frommen Sprüchen allein kommen wir nicht weiter. Ich kann mich auch nicht hochdienen, wie mancher meint. Ach, ich habe schon so viel getan. Mein Platz im Himmel ist gesichert. Wir Christen werden genau beobachtet. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Uns muss bewusst sein, welche Stellung wir in dieser Welt haben. Und meine Frage ist immer wieder, wie schaut es bei uns aus untereinander? Wie schaut es aus mit Sanftmut, mit Barmherzigkeit? Ohne Neid soll man sein, freundlich und wenn es geht, mit jemandem auskommen. Was passiert denn manchmal, wenn wir aneinander geraten? Liebe Geschwister, jetzt müssen wir Barrieren überwinden. Mauern, die wir uns selbst zum Selbstschutz aufgebaut haben, die müssen wir niederreißen. Und da muss mancher über seinen eigenen Schatten springen. Jesus hat mal gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Das sind harte Worte. Aber Jesus hat uns das zugesichert, wenn wir aufeinander zugehen, dann wird er uns vergeben, dann werden wir ein Wohlgeruch für ihn sein. Und das können wir nur, wenn wir wirklich den anderen achten und wenn wir die Liebe Jesus und praktizieren, dass die untereinander sichtbar wird. Es gehört auch dazu, dass wir uns einander ermahnen dürfen. Jesus musste auch ermahnen, aber er tat es immer stets liebevoll. Und das sollten wir uns auf unsere Fahnen schreiben. Ich gehöre auch manchmal zu denen, die zu schnell losschießen oder zu schnell irgendwas machen wollen. Segnen soll man und nicht niedermachen. Segnen ist investieren für die Ewigkeit. Was können wir Christen uns noch gegenseitig Gutes tun? Können wir wirklich was für unsere Ewigkeit tun? Ja, wir können. Denn Jesus hat gesagt, betet, bevor ihr in Anfechtung fällt. Bevor es zu spät ist. Wir sollen uns den Segen Gottes zusprechen. Segnen ist investieren für die Ewigkeit. Und Jesus ähnlicher werden ist auch ein Schlüssel für die Ewigkeit. Die Abhängigkeit von Jesus ist das Glück und die Erfüllung unseres Lebens. Das ist das Privileg, das wir durch Jesus Christus haben. Und gerade das möchte der Teufel verhindern. Der möchte uns verunsichern. Wir Christen brauchen diese Sicherheit, diese Gewissheit, dass Gott uns trägt und dass uns alles zum Besten dienen muss. Keine Versicherung dieser Welt kann dir versichern, dass du ewig lebst. Auch wenn wir Weltmeister in Versichern sind. Aber das kann nur Jesus Christus. Er hat deinen Platz für dich teuer erkauft. Und auf Golgatha hat er das mit seinem Leben bezahlt. Es gibt eine Eintrittskarte in den Himmel. Dort, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist auf dich warten. Und das dürfen wir gerne annehmen. Dieses Geschenk, das uns Jesus gebracht hat durch den Vater. Amen.